18.07.24, Israel im Krieg, Tag 286. Ich habe heute meine 10-jährige Tochter Michelle ins Büro mitgenommen, auf meiner Arbeit, und das zum ersten Mal diesen Sommer. Ihr wisst, in Israel, oder ihr wisst nicht, deshalb ein kurzer Update von mir, es ist gang und gäbe in Israel, dass man während der Sommerferien Kinder im Grundschulalter auch hin und wieder mal mit ins Büro nimmt, die Kinder dann in der Regel irgendwie an einen Tisch setzt, dort Handy oder Computer, was malen, was lesen und so den Tag im Büro bei Papa oder Mama verbringen. Und das ist heute bei mir mit meiner 10-Jährigen der Fall gewesen. Das Spannende bei der ganzen Sache war, muss ich ehrlich sein, dass während der Autofahrt zum Büro und auch aus dem Büro raus, man da tatsächlich viel Zeit plötzlich miteinander hat und das Gespräch plötzlich auch ernst wird. Und es ist für mich heute zum ersten Mal gewesen, wahrscheinlich seit Kriegsausbruch. Immerhin vor ungefähr 9,5 Monaten begann dieser Krieg, die jetzige Situation, auch mit den Geiseln, nach wie vor 120 Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden. Und es war das erste Mal nach 9,5 Monaten, wo ich tatsächlich auch mit meiner 10-Jährigen ein Gespräch über die Geiseln hatte. Und das ist eine irgendwie, muss ich sagen, komische Situation, weil man fragt sich als Erwachsener, der natürlich auch in erster Reihe irgendwie mit diesem Geschehen der Geiselnahme und überhaupt dem Kriegsgeschehen ganz sicher als Sprecher der Armee da natürlich ganz vorne mit dabei ist, was versteht eine 10-Jährige vom Geschehen? Und da hat meine Tochter mich tatsächlich heute gefragt, ja, was ist eigentlich mit den Entführten und wie kriegt man die wieder zurück? Wie kriegt man die wieder befreit? Und dann habe ich tatsächlich eine Diskussion gehabt mit ihr, mit einer 10-Jährigen bezüglich den Geiseln. Und es war ein Gespräch, wo sie tatsächlich dann, als ich ihr gesagt habe, eine der Optionen, die man natürlich hat, ist, dass man mit Soldaten versucht, die Geiseln zu befreien. Und ihre spontane Reaktion darauf war, sie würde gerne vermeiden, dass Soldaten bei soartigen Befreiungsaktionen ihr Leben verlieren. Also haben wir weiter diskutiert und ein weiterer Punkt, eine weitere Option, die ich natürlich dann ihr näher gebracht habe, war, dass man auch ein Abkommen, einen Deal irgendwie eventuell erreichen kann mit den Tätern, mit den Kriminellen, mit den Terroristen, woraufhin sie gefragt hat, wie viel Geld denn die andere Seite für jede Geisel bekommen möchte. Und ihr merkt, da wird es kompliziert, weil wie erklärt man einer 10-Jährigen, mit wem man es auf der anderen Seite wirklich zu tun hat und dass es absolut nicht nur um Geld geht. Vor genau 24 Jahren haben sich Bill Clinton, Ehud Barak und Yasser Arafat in Camp David getroffen in den USA, um angeblich zu Frieden zu sagen. Für diejenigen von euch, die sich nicht daran erinnern können, vor 24 Jahren hat Ehud Barak Ja gesagt zum Frieden. Der israelische Regierungschef Ehud Barak hat Ja gesagt zu 92% der Westbank, des Gebietes Judäa und Samaria oder Westjordanland, 92% abgeben an einen zukünftigen palästinensischen Staat und 100% des Gazastreifens. Doch auch das hat Arafat nicht gereicht. Ehud Barak hat Ja gesagt, Arafat hat Nein gesagt. Vor genau 24 Jahren. Warum hat Arafat damals Nein gesagt? Und das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen, weil nach Ehud Barak im Jahr 2008 kam Ehud Olmert, auch mit einem relativ großzügigen Friedensangebot. Auch da, 2008, hat in dem Fall Abu Mazen, der jetzige Chef der palästinensischen Autonomiebehörde, Abu Mazen oder Mahmoud Abbas, hat auch Nein gesagt. Genauso wie 8 Jahre vorher Arafat. Warum sagen sie jedes Mal Nein? Warum sagen sie Nein? Es ist einfach. Es ist wirklich einfach zu verstehen, weil sie nicht 92% wollen und auch nicht 100% von der Westbank oder von Judäa und Samaria, sondern sie wollen from the river to the sea, Palestine will be free. Das heißt, es geht ihnen im Endeffekt gar nicht um die Westbank bzw. Judäa Samaria. Es geht ihnen um den ganzen Bereich, um das ganze Gebiet zwischen Mittelmeer und dem Jordantal, zwischen der Grenze zum Libanon und der Grenze zu Ägypten im Süden. Sie wollen das ganze Gebiet haben. Und am besten, wenn es nach ihnen ginge, sie wollen hier keine Juden und eventuell auch keine Christen. Schwule und Lesben sowieso nicht und Transvestiten überhaupt nicht verhandelbar. Und da muss man sich natürlich fragen, ja, mit wem hat man es hier zu tun und wie kann man in diesem Fall tatsächlich eine Zwei-Staaten-Lösung, so wie es sehr viele westliche Verbündete auch Israels wünschen, theoretisch wünschen, aber praktisch es sehr schwer umsetzbar ist, wie kann man eine Zwei-Staaten-Idee tatsächlich irgendwie in die Realität umsetzen. Auf israelischer Seite glaubt eigentlich kaum noch jemand daran. Und wir sehen auch, dass in der Knesset, im israelischen Parlament, jetzt erst wieder abgestimmt wurde und eine Resolution verabschiedet wurde, wo die Mehrheit der Politiker, auch Oppositionspolitiker wie Gantz, Benny Gantz und seine Partei, sich gegen eine Zwei-Staaten-Idee oder Lösung ausgesprochen haben. Wenn das keine Lösung ist, was ist dann eine Lösung? Eine Frage, worauf es sehr viele Fragezeichen gibt. In der heutigen Zeit, in der jetzigen Realität, würden sehr viele Israelis sagen, derzeit wollen wir als erstes 120 Geiseln raushaben. Wir wollen als erstes oder als zweites sicherstellen, garantieren, dass es keinen weiteren 7. Oktober mehr geben wird, weder aus dem Gazastreifen, noch aus dem Libanon, noch von sonst irgendwo. Und erst danach können wir gerne uns wieder an einen Tisch setzen und über irgendeine Teilung oder Nichtteilung oder Aufteilung oder Nichtaufteilung gerne wieder diskutieren. Und das kann natürlich noch eine ganze Weile so gehen und ein Stück weit dauern. Und wir wissen natürlich auch nicht, was in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren alles so passieren wird. Ihr wisst, wie der Lauf der Dinge ist. Es reicht, wenn eine Situation tatsächlich passiert, die verheerende Auswirkungen haben könnte, dass sich sehr viele Dinge auf den Kopf stellen. Stellt euch einfach jetzt kurz mal vor, mit mir zusammen, was jetzt eigentlich los wäre. Jetzt, heute, am 18.07.24, wenn vor wenigen Tagen der Scharfschütze in Pennsylvania Erfolg gehabt hätte und Trump getötet hätte. Was wäre dann los? Ich habe darüber hier in Israel mit mehreren Freunden gesprochen, Arbeitskollegen und Familienmitgliedern und jedem, den ich gesagt habe, ob sie sich vorstellen könnten, dass es eventuell nach so einem erfolgreichen Mordanschlag auf den jetzt gerade größten Widersacher vom jetzigen US-Präsidenten, wenn der Erfolg gehabt hätte, der Scharfschütze, ob es dann eventuell bürgerkriegsähnliche Situationen in den USA gegeben hätte. Und niemand hat mir gesagt, definitiv nicht, sondern gut möglich. Und auf die Frage, ob es dann sein hätte können, nachdem es bürgerkriegsähnliche Situationen in den USA geben würde, dass China die Chance nutzen würde und in Taiwan einmarschieren würde. Auch daraufhin hat niemand ein klares Nein gesagt. Und ich natürlich dann weitergefragt, könnte Russland, Putin, eventuell auch dieses Vakuum nutzen, dieses Chaos in den USA, um eventuell auch Polen anzugreifen. Und warum weit hergeholt? Könnte die Situation hier im Nahen Osten eventuell dann auch eskalieren und vielleicht den Iran, die Islamische Republik, das Mullah-Regime dazu verleiten, die Chance für sich zu nutzen, und das Feuer auf Israel aus dem Iran, so wie im April mit 300 Flugobjekten, jetzt aber nicht mit 300, sondern mit 3000 Flugobjekten, dieses Abenteuer eventuell einzugehen. Wir wissen es natürlich nicht, was wäre, wenn. Was ich damit verdeutlichen möchte, ist, dass bestimmte Situationen, die auf der Welt passieren, maßgeblich die Realität on the ground beeinflussen können und wir deshalb absolut nicht in die Zukunft schauen können. Wirklich nicht. Jetzt gerade steht fest, wir wollen alle Geiseln raus. Wir wollen sicherstellen, dass die Hamas in die Knie gezwungen werden. Wir wollen sicherstellen, dass kein zweiter 7. Oktober stattfinden wird. Und danach schauen wir gerne weiter. Und wenn wir schon bei Trump sind und dem Scharfschützen, gibt es da einen Bericht, der spannend ist. CNN haben nach dem gescheiterten Mordversuch an Trump tatsächlich veröffentlicht, dass es konkrete Informationen beim CIA gab. Es lagen konkrete Informationen bei der CIA vor, wie der Iran Trump als Zielscheibe hatte und hat. Zum einen natürlich wegen der gezielten Eliminierung von Qasem Soleimani, vor einigen Jahren dem charismatischen Führer der Quds-Brigaden, der Revolutionsgarde des Iran. Und zum anderen natürlich, weil man nach seiner Wiederwahl im November, falls es denn so sein sollte, ganz richtig davon ausgeht, dass er den Iran in die Mangel nehmen wird. Und das bereitet den Mullahs und den Revolutionsgarden im Iran natürlich große Sorgen. Und deshalb gibt es diese Informationen, dass der Iran alles daran setzt, eventuell hier ein internationales Verbrechen durchzuziehen, um Trump zur Seite zu schieben, auf welchem Weg auch immer. Wenn wir ins Operative gehen, hier bei uns im kleinen Israel und unseren angrenzenden Herausforderungen, nimmt natürlich der tägliche Wahnsinn einerseits nicht ab, andererseits jedoch hat es sich auch irgendwo eingelenkt. Es ist nicht mehr wie die ersten Monate, sondern in den letzten Monaten tatsächlich eine Art täglicher Kampf, der nach wie vor ein Mehrfrontenkampf natürlich ist, aber kein High-Intensive, sondern ein eher Low-Intensive Kampf, wenn ihr so wollt, der jeden Tag tatsächlich auch Erfolge nach Hause bringt. Erst heute früh hat die israelische Armee mit der Luftwaffe einen Hamas-Terroristen in der Bik'a-Region des Libanons, also wieder die Region zwischen Libanon und Syrien, eine Hisbollah-Hochburg, hat dort einen Hamas-Terroristen namens Mohammad Jabara aus der Luft gezielt eliminiert. Er war im Auftrag der Hamas verantwortlich für den Raketenbeschuss der Hamas, teilweise auch in Kooperation mit der Jama'a Islamia. Er war verantwortlich für den Beschuss aus dem Libanon auf Israel. Seine Eliminierung wird natürlich die Terrormilizen, die sunnitischen Terrormilizen insbesondere, also Hamas und Jama'a Islamia, das ist ein Schlag für sie und das wird sie wesentlich natürlich beeinträchtigen in den nächsten Tagen und Wochen, wie sie eventuell sich jetzt wieder aufstellen und ihren Beschuss auf Israel koordinieren, weil er natürlich eine Art Dreh- und Angelpunkt war zwischen diesen zwei sunnitischen Organisationen. Auch im Gazastreifen, wenn wir runtergehen Richtung Süden, gelang es der IDF in diesem Fall gemeinsam auch mit dem Inlandsgeheimdienst, mit dem Shin Bet oder Shabak, circa 20 Terroristen des Shati-Bataillons, das ist das Bataillon in der Gegend Shati in Gaza City, zu eliminieren, darunter Scharfschützen und auch Mitglieder der Nukba-Einheit. Ich erinnere euch daran, die Nukba haben den Vorstoß am 7. Oktober geleitet, den Vorstoß nach Israel natürlich. Unter den Terroristen, die jetzt eliminiert wurden in Shati, ein Kompaniechef namens Mohammed Abu Khateb und auch ein Terrorist namens Ismail Shakshak, der am 7.10. Mit den Nukba-Terroristen am Massaker in Israel beteiligt war. Letzte Woche fand auch eine geheime Sitzung statt, an der Amerikaner, Israelis und auch führende Köpfe der palästinensischen Autonomiebehörde teilnahmen, um über die Zukunft bzw. die Wiedereröffnung des Grenzüberganges Rafah, befindet sich natürlich, wie ihr wisst, zwischen Ägypten und dem Gazastreifen, um über diesen Grenzübergang zu diskutieren, in welchem zukünftigen Geisel- und Waffenstillstandsdeal im Endeffekt man diesen Grenzübergang auf welche Weise dann wieder in Betrieb nehmen könnte und sollte. Bis jetzt natürlich eine geheime Sitzung, deren genauen Erkenntnisse nicht geteilt wurden mit den Menschen hier weder in Israel noch in Amerika noch unter den Palästinensern, sondern hier man natürlich weiterhin am Ausknobeln ist, wie man zu einem Abkommen kommen könnte, wo natürlich der Grenzübergang zwischen Ägypten und dem Gazastreifen, da muss man natürlich auch Antworten drauf haben, um dort die Realität dann auch wirklich wieder in eine Art Normalzustand zu bringen. Wie gesagt, am Day after, am Tag nach dem Krieg, wann auch immer dieser Tag kommen möchte. Israels Regierungschef Netanyahu wird ja nächste Woche, wie ihr wisst, diejenigen von euch, die in den letzten Wochen zugehört haben, wird in die USA fliegen, wird dort im US-Kongress sprechen, wie im Jahr 2015. Das könnte auch ein Gamechanger werden, auch in Sachen Geisel- und Waffenstillstandsdeal. Könnte, muss aber nicht. Warum? Weil im Endeffekt natürlich Israel einerseits auf gewisse Dinge besteht, die eventuell die Hamas nicht bereit sein wird, da ihr Ja-Wort zu geben. Und andererseits, vergiss nicht, in wenigen Monaten stehen Wahlen in Amerika an. Und wie ich auch in diesem Podcast schon mehrmals gesagt habe, gibt es nicht wenige Stimmen, die davon ausgehen, dass auf israelischer Seite, solange die Hamas nicht einlenkt, nicht ernsthaft einlenkt, sondern ihre Spielchen spielt, dass man tatsächlich eventuell auf die Wiederwahl von Trump wartet, um dann verstärkt Druck auf die Terroristen im Gazastreifen, im Libanon und auch in Teheran auszuüben. Der Kommandeur des US CENTCOM, des Central Commands, General Michael Eric Correa, ist wieder auf Einladung des IDF-Generalstabschefs Herzi Halevi wieder in Israel gewesen, um unter anderem auch über die regionalen Entwicklungen und die Zusammenarbeit zwischen den Amerikanern und Israel zu sprechen und auch die Sicherheitslage allgemein zu besprechen. Ihr wisst, tagtäglich passieren hier Dutzende Dinge, da muss man sich natürlich als Partnerarmeen, wenn ihr so wollt, als engste Verbündete, will man da natürlich gemeinsam die Lage besprechen und schauen, wie man es besser und richtiger machen kann. General Correa hat mehrere Einheiten auch innerhalb der IDF besucht, die in erster Reihe auch am Einsatz im Gazastreifen, im Libanon beteiligt waren und sind, um sich auch ein Bild über die Realität on the ground machen zu können, anhand der Schilderungen der Offiziere und Soldaten, die natürlich dann nicht vom hohen Ross her erzählen, sondern von ihren eigenen Erlebnissen on the ground, wie gesagt. Während wir jetzt schon sehr viel über die Amerikaner gesprochen haben, dürfen wir nicht vergessen, und das vergisst ihr natürlich in Zentraleuropa absolut nicht, dass es da natürlich auch die Russen gibt, über die wir im Zusammenhang mit Israel in den letzten Monaten eventuell weniger gesprochen haben. Aber was ihre Meinung zum Konflikt hier ist, das wissen wir hier in Israel natürlich. Und es gibt immer wieder Situationen, wo sie ihre Meinung dann auch gerne kundtun. Wie gestern der russische Außenminister Sergei Lavrov, der in einer Rede in der UN behauptet hat, dass Israel in Gaza mehr Unschuldige getötet hätte, angeblich als unschuldige Menschen im gesamten Russland-Ukraine-Konflikt der letzten 10 Jahre getötet wurden. Das ist die Behauptung, die er aufstellt. Keine Ahnung, wo er seine Statistiken, Zahlen und seine Überzeugung her hat, müssen wir auch nicht wirklich verstehen, weil es keine Rolle spielt, weil wir natürlich alle genau wissen, wie Sergei Lavrov und wie Putin in Sachen Nahe Osten und Europa und auch Amerika, wie sie eingestellt sind, auf welcher Seite der Medaille sie tanzen. Er hat auch erwähnt, dass das Verbrechen des 7. Oktober zu verurteilen sei, aber, und ihr wisst, diejenigen, die dann sofort nach so einem halben Satz ein großes Aber und dann eine Standpauke halten, da wissen wir natürlich, dass dieser erste Teil des Satzes eigentlich nur so ein, ihr wisst, so ein Dahingerede ist. Hauptsache, man hat es gesagt, weil man es sagen muss, damit man überhaupt ernst genommen wird. Aber was man wirklich sagen will und woran man wirklich glaubt, kommt erst nach dem Aber. Und was er nach dem Aber gesagt hat, ist, dass das Verbrechen vom 7. Oktober keine Rechtfertigung für eine Kollektivbestrafung Israels sei. bzw. eine Kollektivbestrafung der Palästinenser von Seiten Israels. Das ist, was Sergei Lavrov gesagt hat. Und wem das noch nicht reichen sollte, hat er auch noch hinterher gesagt, dass über 70% der Gazaner angeblich Kinder seien. Was natürlich 1:1 das Narrativ der Hamas-Terrorführung ist. 1:1. Jetzt stellt euch vor, wenn der Mann wirklich daran glaubt, dass ungefähr, oder wie er sagt, über 70% der Gazaner Kinder seien, also bleiben dann nur noch 30% von erwachsenen Menschen. Von diesen 30% verbliebenen Menschen sagen wir mal 15% Frauen. Was er damit sagen will, ist, dass nur 15% der Menschen im Gazastreifen, von den knapp 2,5 Millionen Menschen, nur 15% Männer im Alter von über 18 Jahren sind. Kann man sich das vorstellen? Klingt das für euch logisch? Frage. Einfache Frage. Ich meine, das sind Dinge, die einfach logisch überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Dennoch sagen es zentrale Politiker, ganz gleich welchen Staates, die wirklich die Narrative der Hamas-Führung übernehmen. Würde mich nicht wundern, wenn der Außenminister Irlands oder Spaniens oder Norwegens ähnliches Zeug von sich geben würde, weil natürlich diese Menschen mehr oder weniger, diese Staaten auch und auch diese internationalen Organisationen, von denen wir immer mal wieder hier reden in diesem Podcast, die natürlich einschlägig bekannt sind in Sachen Israel-Hass, dass die in der Regel das Narrativ der Hamas es ist übernehmen. Und eine weitere Organisation, über die wir natürlich in den letzten Jahren immer mal wieder hier aus israelischer Sicht gemeckert haben, Human Rights Watch, HRW, was natürlich auch mal ganz vorne dabei ist, genauso wie UNRWA oder UNICEF oder irgendwelche Ärzte ohne Grenzen oder das Rote Kreuz. All diese ganzen internationalen Organisationen haben es in der Regel nicht so gut mit Israel. Aber in diesem Fall, genauso wie bei der Süddeutschen Zeitung oder beim Deutschlandfunk, wo man ungefähr 10 Anti-Israel, antisemitische Artikel hat oder Berichte und dann der 11. ein positiver ist, genauso ist es bei internationalen Organisationen à la Human Rights Watch auch, weil sie jetzt tatsächlich einen 236-seitigen Bericht veröffentlicht haben unter dem Titel I can't erase all the blood from my mind. Palestinian Armed Groups October 7 Assault on Israel. In diesem Bericht, 236-seitig, wie gesagt, haben sie den palästinensischen Terroristen oder wie sie sie nennen, Armed Groups, also bewaffnete Gruppierungen, haben sie diese bewaffneten Gruppierungen schuldig gesprochen für Dutzende Verbrechen gegen internationales Völkerrecht am 7. Oktober. Und es wäre wirklich, also es wäre für die Organisation natürlich ein absolutes No-Go, wenn sie diese tausendfach bewiesenen Verbrechen des 7. Oktober auch noch verleumden würden. So haben sie in diesem Fall einen Bericht geliefert, der zumindest die Realität des 7. Oktobers anhand von sehr vielen Interviews und von sehr vielen Bildmaterial und Videoauswertungen. Das könnt ihr euch alles gerne auf Human Rights Watch angucken, auch auf Instagram oder auf allen anderen Kanälen. Da haben sie zumindest hier mal etwas Richtiges gemacht und den 7. Oktober in die richtige Schublade geschoben. Und zwar als Tag, an dem ein riesiges Verbrechen gegen Menschen stattgefunden hat. Zum Abschluss gerne zwei Artikel, auf die ich gerne zu sprechen kommen möchte. Ihr wisst, mir wird ja auch jeden Tag irgendwie, werden mir Dutzende Artikel geschickt von Freunden, von Followern, von Zuhörern und Zuhörerinnen unter euch, die mich auf alle möglichen Dinge auf Deutsch natürlich hinweisen. Das meiste gucke ich mir an. Die Dinge, die mir wirklich positiv oder negativ auffallen, ich versuche mich auch aufs Positive zu konzentrieren. Die drucke ich mir dann auch gerne aus, gucke es mir an. Und weise darauf hin und wieder auch mal hier in diesem Podcast hin. Und so kam tatsächlich jetzt ein Gastkommentar in der Taz, Wie gesagt, auch eine Zeitung, die aus meiner Sicht hochproblematisch ist, aber immer mal wieder auch mal was Korrektes bringt. Jetzt vor 2-3 Wochen kam mal was Korrektes und jetzt kam auch wieder etwas Korrektes. Und zwar unter dem Titel Der blinde Fleck der Antizionisten. Ein Gastkommentar von Tobias Griesbach. Und der Mann ist ein Konfliktethnologe, Veranstalter und Kulturnetzwerker, der seit 12 Jahren in Leipzig lebt, aber sehr viel Zeit in, so steht es in der Taz, in Israel und Palästina verbringt. Was auch immer mit Palästina gemeint ist, wahrscheinlich Ramallah und Gaza oder nur Ramallah, weiß ich nicht. Aber jedenfalls ist Tobias Griesbach unterwegs, hier auch im Nahen Osten, und kennt die Realität. Und in diesem Gastkommentar schreibt er: Weder die Hamas noch die palästinensische Autonomiebehörde stehen für Menschenrechte oder Freiheit. Die Sicht der postkolonialen Blase ist oft zu einseitig. Free Palestine ist ein Slogan, mit dem man nicht nur einen politischen Willen formuliert, sondern ein ganzes Weltbild transportiert und anzeigt, in welchem Sessel man im geopolitischen Salon sitzt, denn von wem Palästina befreit werden soll, liegt auf der Hand. Doch wie soll dieses freie Palästina denn eigentlich aussehen? Man gewinnt den Eindruck, Palästina sei durch die postkoloniale Wahrnehmung und aufgrund seines Status als unterdrücktes Land moralisch integer und dementsprechend über alle humanitären Zweifel erhaben. Israel gilt als der alleinige Aggressor. Keine Besatzung, gleich keine Hamas. So die verkürzte Gleichung. Warum fällt es der postkolonialen Blase nur so schwer, die mächtigen Palästinas in die Kritik einzuschließen? 3 politische Köpfe der Hamas verfügen zusammen über ein Vermögen von rund 11 Milliarden US-Dollar, während 53% der Bewohner des Gazastreifens in Armut leben. Bewaffneter Widerstand ist die Kernkompetenz der Hamas, aber damit nimmt sie eine Millionenbevölkerung ideologisch in Geiselhaft. Die Hamas blutet die eigene Bevölkerung aus, anstatt der überwiegend jungen Bevölkerung Sicherheit und Perspektiven zu bieten. Ein Artikel der Times of Israel vom 11. Juni gibt Einblick, das Nullsummenspiel der Hamas, nach welchem höchstmögliche zivile Opferzahlen in Gaza förderlich für sie seien. Abweichung oder gar offener Widerspruch gegen die Hamas-Doktrin werden unterdrückt. Die palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland steht denen kaum nach. Es gibt keine unabhängige Opposition. Journalistinnen können nicht kritisch gegen die Führung berichten oder werden ermordet, wie der Journalist Nizar Banat. Tatsache ist, Palästina und Israel müssen sich gegenseitig etwas anbieten, um zum Frieden zu finden. Und die Machthaber Palästinas müssen dem Wunsch ihres Volkes nach Menschenrechten, Freiheit und Würde nachkommen. Gerade dieser Umstand bleibt bedauerlicherweise ein blinder Fleck in der antizionistischen Sphäre. Das war der Artikel, das Gastkommentar von Tobias Griesbach. Könnt ihr euch, wie gesagt, im Internet angucken unter dem Titel Der blinde Fleck der Antizionisten. Israel hat in den letzten Jahren, wie ich vorhin am Anfang dieses Podcasts immer mal wieder Ja zu Frieden gesagt und auch großzügige Angebote gemacht. Die palästinensische Seite hat immer Nein gesagt. Dennoch sollte Israel irgendwann wieder, wenn alle Geiseln hoffentlich, Bezrat Hashem, Inshallah, wieder zurück sind, so Gott will, wenn sie wieder zurück sind, wohlauf sind, die noch am Leben sind, dann irgendwann sollte Israel auch wieder hoffentlich die Hand ausstrecken und versuchen, die Realität hier irgendwie zu verbessern. Initiative zeigen, Initiative ergreifen, weil im Endeffekt kein Weg daran vorbeiführt. Sie werden nirgendwo anders hingehen wollen und auch wir wollen nirgendwo anders hin. Und im Berliner Tagesspiegel ist auch gestern ein interessanter Artikel erschienen von Sebastian Leber unter dem Titel Pro-palästinensische Demonstrationen, Doppelpunkt, die Angst als Verräter zu gelten. Und er schreibt: Eine kleine Welle der Empörung ist über mich hereingebrochen. Daniela E. schrieb, ich sei dreckiger Zionist. Memo nannte mich Missgeburt. Nada B. wünschte mir einen qualvollen Tod. Katrin kündigte an, aus Wut ihr Taz-Abo zu kündigen. Ich hoffe, sie hat es rechtzeitig bemerkt. Ich hatte es gewagt, auf die Tatsache hinzuweisen, dass es in Deutschland keinerlei Demonstration gemäßigter, moderater Pro-Palästinenser gibt. Dass es die Vernünftigen innerhalb der sogenannten Palästina-Solidarität, in Anführungsstrichen, in 9 Monaten nicht geschafft haben, eigene Großveranstaltungen zu organisieren, bei denen Terrorverherrlichung nicht geduldet wird und radikale Israel-Hasser keine Bühne erhalten. Ich hatte kritisiert, dass die Vernünftigen den Extremisten leider komplett die Straße überlassen. Fehlende Abgrenzung von Terrorfreunden, das totale Versagen der Palästina-Solidarität. Hierzu veröffentlichte ich zuerst einen ausführlichen Text im Tagesspiegel und dann ein Video auf dem Instagram-Account des Tagesspiegels. Für beides bekam ich sehr viel Zuspruch, was mich enorm freut. Allerdings auch hunderte Beleidigungen, Verleumdungen, Gewaltandrohungen und sogar Morddrohungen von »Wir werden dich kriegen« und »Du kannst dich nicht verstecken« über zigmal Hurensohn. Bis hin zu »Ich hoffe, deine Leber platzt, du hässlicher Vogel«, war etliches dabei, was auf eine ungute Haltung zur Pressefreiheit hindeutet. Zu den plumpesten Hetzern zählt dabei der Berliner Regisseur Ralf Pleger, der sich seit Monaten als Aktivist in der Bubble der Berliner Israelfeinde verdingt. Alte Bekannte berichten, sie seien entsetzt über seine Entwicklung. Aktuell jedenfalls verbreitet er Lügen über mich, dazu unter anderem eine Collage mit meinem Gesicht, darunter Ekel Sebastian, der hässliche Deutsche. Ihr wisst, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, meine Meinung, die Meinung von Arye Sharus Shalika hierzu ist 100% felsenfest stabil. Deutsche, Österreicher und andere, die aus der gruseligen Vergangenheit der Nazi-Diktatur von damals gelernt haben, stehen zu 100% hinter den Juden und Israel. Wer das nicht so sieht, hat in der Regel entweder die Vergangenheit nicht verstanden oder nicht verarbeitet oder hat ein Problem mit den Juden.
Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder.